RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung sonntags um 3:05, in der wir Menschen vorstellen, die sich für Gleichberechtigung und Diversität einsetzen und die unbequeme Fragen stellen, zum Beispiel als Künstlerinnen. Ich bin Andrea Heinze und ich spreche heute mit zwei bedeutenden Frauen unterschiedlicher Generationen, die den argentinischen Comic in Deutschland bekannt machen. Das ist ein echter Gewinn, weil auch argentinische Comics immer wieder sehr kunstvoll und facettenreich die vielfältigen deutsch-argentinischen Beziehungen thematisieren. Ich begrüße hier in Berlin und wegen Corona zugeschaltet die Filmemacherin Janine Meer-Apfel. Sie wurde 1943 in Buenos Aires geboren, als Tochter einer jüdischstämmigen Familie, die vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Janine Meer-Apfel ist seit dem Jahr 2015 Präsidentin der Berliner Akademie der Künste und eine ihrer ersten Aktionen in ihrem Amt war es, Bilder von argentinischen Comics auf die Fassade des Akademiegebäudes am Brandenburger Tor zu projizieren. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Warum war es Ihnen so wichtig, auf diese deutsche Traditionsinstitution argentinische Comics zu bringen?
Der Programmbeauftragter der Akademie, Johannes Unterl, fragte mich, wenn du heute sagen könntest, was du aus Argentinien mitbringen würdest und hier zeigen wolltest, was wäre es? Dann habe ich gesagt, Comics. Und so haben wir die Idee gefasst, diese Comics zu zeigen. Und zwar nicht nur zu zeigen, sondern sogar auf die Fassade zu projizieren, sodass man die Comics von außen in diesem dunklen November sehen konnte aus dem Pariser Platz.
Und zwar alle, die vorbeikamen und gar nichts mit der Akademie der Künste zu tun haben.
Ja, konnten sich mit Mafalda und mit den unterschiedlichen Figuren der Comics aus Argentinien bekannt machen.
Aus dem argentinischen Rio Cuarto ist uns die Comic-Künstlerin Nacha Vollenweider zugeschaltet. Ihre Ur-Urgroßeltern sind aus der deutschsprachigen Schweiz nach Argentinien ausgewandert. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts, als Hungersnot herrschte, weil Napoleon Europa mit mehreren Kriegen überzogen hatte. Nacha Vollenweider ist 1983 geboren und ganz ähnlich wie Janine Meer-Apfel übrigens kam sie mit einem DAAD-Stipendium nach Deutschland. Das war 2013, also ungefähr 50 Jahre später. Nacha hat sich Hamburg ausgesucht, um bei der renommierten Comiczeichnerin und Illustratorin Anke Feuchtenberger zu studieren. Ihre Abschlussarbeit, die Graphic Novel Fußnoten, wurde im Jahr 2016 mit dem wichtigen Bertolt-Leibiger-Preis ausgezeichnet. Und im Mai erscheint ihr neues Buch, Zurück in die Heimat. Hallo.
Hallo. Liebe Grüße aus Rio Cuarto.
Ja, Grüße zurück über den halben Erdball. Was bedeutet dir die argentinische Comic-Szene?
Well, es ist mir wichtig, weil das ist wie meine Grundlage für meine Kunst. Ich habe bei einem Comiczeichner aus der 60er Jahre studiert. Ich war so 13, 14 und er hat mich so alle diese berühmte Goldseiten von argentinischen Comics beigebracht, so wie Breccia, Westerheld. Und so kannte ich auch so Eternauta zum Beispiel.
Also alles Sachen, die auch an die Akademie der Künste projiziert wurden.
Genau, und Mafalda natürlich, aber das hat meine Mutter beigebracht. Und das zum Denken ist schon, als Kind war es schon wichtig.
Was hast du von diesen Klassikern gelernt, was für dich heute noch wichtig ist?
Ich wollte immer zeichnen lernen und diese Zeichnenstil, es war für mich wichtig, aber auch so inhaltlich, wie in den verschiedenen so politischen Ereignissen in Argentinien, wie diese Comic-Künstler auch ihre eigene Meinung und Körper auch, wie die halt seinerseits, wie die so gekämpft haben auch in die argentinische Geschichte.
Mhm.
Und wie das ändert sich je nach politischen Ereignissen.
Ja. Janine Meer-Apfel, Sie haben ja tatsächlich auch vor allem Klassiker an die Akademie der Künste projizieren lassen. Warum? Wofür stehen die?
Schauen Sie, fangen wir damit an. Einwanderung hat in Argentinien eine sehr lange Tradition. Und die argentinische Kultur ist aus dieser ganzen kulturellen Mischung entstanden. So wie der Tango auch. Ne? Das heißt, die Themen von Immigration, Kunst und Politik sind die Basis der Comics. Und es ist ein populäres Genre. Man kann sagen, es ist ja an der Grenze der Kunst, aber das Publikum begeistert sich dafür. Der Comic ist ja in den USA eigentlich entstanden, aber es entwickelte sich dann sehr bald in anderen Ländern, insbesondere in Argentinien, denn da hat der argentinische Zeitungsmarkt sofort verstanden, dass man damit also auch gute Geschäfte machen konnte. So wurde der Comic eine Art neunte Kunstform, die in unterschiedlicher Weise aufgetaucht ist. Einerseits gab es humoristische Comics, andererseits gab es realistische Comics. Aber immer waren diese Comics angesiedelt in der Realität, in der argentinischen Realität.
Ich glaube, das ist das Besondere, dass die einfach so eine unglaubliche, stark verbreitete Kultur in Argentinien schon Mitte des 20. Jahrhunderts waren. Und das Verrückte ist, dass man in Deutschland nicht mal als Comicliebhaber alle argentinischen Klassiker kennen kann und konnte. Also der Eternauta zum Beispiel ist erst fast zeitgleich mit der Projektion auf die Akademie der Künste zum ersten Mal in Deutschland erschienen von Österheld. Und in Argentinien kam der schon Ende der 50er Jahre raus. Es geht darum, wie die Erde auf sehr unheimliche Weise von feindlichen Invasoren eingenommen wird. So eine Art Schnee fällt auf die Erde und tötet alle, die damit in Berührung kommen. Und dann verschwinden Menschen und werden zu Werkzeugen der Invasoren gemacht. Und nur so eine kleine Gruppe von Menschen kann überhaupt Widerstand leisten. Ich habe gelesen, dass das in Argentinien so eine Art nationales Comic-Heiligtum ist. Stimmt das?
Ja, ist es. Ja. Ist es. Und es war für eine ganze Generation eine Art Bibel. Weil
Warum?
Es natürlich, ja, es geht um Widerstand. Und während der Militärdiktatur war diese Figur, Eternauta, die Figur, die sozusagen alles repräsentierte, was der Widerstand gegen die Junta bedeutet hat. Sie wissen ja, Österheld, der Autor.
Das war in den 70er Jahren die Junta, ne?
Ja, genau. Und Héctor Germán Österheld, der diesen Comic geschrieben hat und der deutsche und spanische Wurzeln hatte, hat mit diesem Meisterwerk eigentlich etwas geschaffen, was nie wieder getoppt wurde. Er engagierte sich zudem politisch. Seine vier Töchter waren auch bei den Montoneros, eine linksgerichtete Widerstandsgruppe gegen die Militärs. Und leider, als es im März 76 zum Militärputsch kam, sind die vier Töchter verschleppt worden und ermordet. Und ein Jahr später hat man auch Österheld verschleppt und man hat seine Leiche nie gefunden. Das heißt, auf eine schreckliche Weise hat er sozusagen vorausgesagt in Eternauta das, was in diesem Land passieren würde.
Natscha Vollenweider, du hast gerade, als ich gesagt habe, nationales Comic-Heiligtum zum Eternauta laut zugestimmt. Du bist aber nach der Junta geboren worden. Warum ist das für dich noch so relevant?
Zuerst, weil ich mich für Politik interessiere, aber auch selbst in meiner Familie. Mein Onkel gehört zu den 30.000 Verschwundenen. Und irgendwie diese Geschichte, es war so wie eine gute Interpretation, von was es alles kommt. Und vor allem dieser Widerstand fand ich in der Geschichte so interessant, auch weil es gab in dem Comic, es ist der Eternauta, aber er ist wie ein Held, der in Gruppe so agiert. Und das fand ich auch sehr berührend.
Also dass Widerstand quasi nur möglich ist, wenn sich die Menschen zusammentun. Ist der Eternauta für dich also ein Stein, um deine eigene Familiengeschichte besser zu verstehen?
Also mehr die argentinische Geschichte. Also, aber schon, ich glaube, diese Zeitreisende ist für mich, diese Figur ist es wichtig. Und das ist wie eine Zeitreise.
Der Eternauta wird als Zeitreisender in dem Comic dargestellt. Interessant. Comics von Hugo Pratt wurden auch auf der Akademie der Künste projiziert. Corto Maltese zum Beispiel auch. Das gilt ja eigentlich als großer europäischer Comic, als Meilenstein des literarischen Comics auf jeden Fall. Der Autor Hugo Pratt ist Italiener, 1927 in Rimini geboren. Sein Protagonist Corto Maltese ist ein Kapitän ohne Schiff. Janine Meerapfel, wieso gilt Corto Maltese bei Ihnen als argentinischer Comic?
Also, zuerst wollte ich noch nachtragen zum Eternauta, dass, wie Sie richtig gesagt haben, Eternauta gerade in Deutschland herausgekommen ist, als wir diese Ausstellung gemacht haben, von dem Avant Verlag. Diese kleine Werbung muss ich loswerden, weil ganz viele Leute müssen dieses Buch kaufen.
Unbedingt.
Und dass der Johann Ulrich das gemacht hat, der Verleger, finde ich, sollte man herausstellen.
Bei Avant kommen ja auch Nachas Comics heraus.
Genau, Avant hat auch Nachas Comic herausgebracht. Das ist sehr, sehr verdienstvoll. Hugo Pratt, das ist eigentlich der universellste von den ganzen ausgestellten Autoren. Wie Sie sagen, der ist in Europa zu Hause, der ist aber auch in Lateinamerika zu Hause. Und er hat unterschiedliche Figuren erfunden. Die Figur Kirk, dann Ernie Pike und so weiter. Aber die schönste Figur für mich ist Corto Maltese.
Das geht mir auch so.
Eins der schönsten Figuren überhaupt, des poetischen auch Comics. Es ist auch Pratts berühmteste Comicfigur. Dieser Pirat, der edelmütig ist und ein bisschen zynisch und wunderschön und der sich immer vor zwei Monde stellt. Also ich liebe den Corto Maltese.
Ein absoluter Freigeist.
Ein Freigeist, genau. Und die Geschichten vom Corto Maltese sind ja auch Abenteuer in Geschichte großgeschrieben. Und man kann dabei ganz viel lernen und dazu eben diese poetische Figuren sehen, die übrigens in ihrer Machart, in der Weise, wie er gezeichnet hat, teilweise so nah am Kino sind, weil seine Bilder wie Kinoteile aussehen, wie Montagen von Kinofilmen aussehen.
Ja, können Sie das mal erklären, warum das so ist? Also was da das Kino ist?
Zeichnungen erklären ist nicht das Einfachste der Welt. Also auf jeden Fall geht es darum, dass er, nehmen wir an, einen Billardtisch darstellt. Und da sehen wir ganz groß den Billardball, der durchläuft. Und dann sehen wir den Stoß und in groß. Dann sehen wir eine Totale, wer das gemacht hat. Dann gehen wir wieder nah. Das heißt, er benutzt sozusagen die Sprache des Films, die Nahaufnahme, die Totale, auch sogar den Schwenk, weil er so eine Art, eins nach dem anderen sehen wir, wie zum Beispiel dieser Ball rollt. Das ist eine Form des Erzählens, die ganz kinematografisch ist und sehr lebendig und eigentlich eine eigene Kunstform ist.
Sie sagten gerade, man kann bei dem auch was über Geschichte lernen. Also der erste Band zum Beispiel, Südseeballade, spielt in der Kolonie Deutsch-Neuguinea und Corto Maltese wird da irgendwie in die Vorbereitung der deutschen und britischen Marine zum Ersten Weltkrieg involviert. Und das Besondere an ihm ist, er hält sich aus allen politischen Verwicklungen raus. Und für ihn sind auch alle Menschen gleichberechtigte Individuum, also wirklich weit entfernt vom Kolonialismusgedanken. Also ich zum Beispiel habe das zum ersten Mal in den 90er Jahren gelesen, als so die weiße westliche Kultur noch so als Krone der Schöpfung galt. Und ich war wirklich beeindruckt, wie divers diese Welt bei Corto Maltese ist. Sie haben das vermutlich gelesen, als das Ende der 60er Jahre erschienen ist. Was war das Aufregende für Sie an Corto Maltese?
Das Gleiche, was Sie jetzt erzählen. Das ist also inhaltlich, aber auch eben das Zeichnerische. Das Zeichnerische war für mich so aufregend, dass ich dachte, wenn wir in Filmen so lebendig erzählen können, wie er das zeichnet, dann sind wir sehr nah an einem großen Kunstwerk. Das ist etwas, was man immer wieder anschauen kann. Das tue ich auch. Ich habe meine Bücher hier, Eternauta und Mafalda und alle Corto Maltesen und ich gucke da rein. Das ist ein Spaziergang in eine Lehre des Erzählens. Also weil es immer so zeigt, wie man mehrdimensional erzählen kann, obwohl man nur eindimensional zeichnet.
Nadja Vollenweider, du bist die Jüngste von uns. Du hast dich in deiner Arbeit selbst auch immer wieder mit Kolonialismus auseinandergesetzt. Wofür steht der Comic Corto Maltese für dich?
Ich fand es auch sehr interessant, wie er sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Ich glaube, er war selbst auch ein Militär oder hat in Ersten Weltkrieg oder ich weiß nicht genau. Aber so, man kann so viel von der Geschichte lernen halt. Und ich fand es immer sehr lustig, dass er befreundet mit Rasputin war.
Ja, der hat wirklich tatsächlich, Hugo Pratt hat da sämtliche Kultur- und historische Figuren in seinen Comic eingearbeitet. Und er hat in Argentinien gearbeitet, auch mit Österheld zum Beispiel. Mhm. Wie kam es, dass die argentinische Comic-Szene damals so eine Anziehungskraft für europäische Künstler hatte?
Es gab einen Verlag, ein wichtiger Verlag, diese Columba.
Mhm. No? Genau.
Wenn ich mich nicht irre.
Und er hatte genug Geld, arme europäische Künstler zu bezahlen?
Ja. Also ich glaube, dass da mehr als das Geld, was das war sozusagen das Zentrum, das war der Ort, von dem die interessantesten Comics überhaupt in dieser Zeit entstanden sind, weil es eben sowohl politisch wie auch künstlerisch spannend war. Und deshalb war das so spannend auch für die Menschen. Man sieht auch, wenn sie Figuren, sowohl wie Corto Maltese oder Eternauta oder Mafalda, von der wir jetzt gleich sicherlich sprechen werden, die Figur von Kino, von Joaquín Salvador Lavado, wenn sie Mafalda sehen, es ist so eine universelle Figur, da brauchen sie kaum eine Übersetzung, ne? Diese kleine, aufmüpfiges Mädchen, ne? Das in Mitte so mit ihrer Familie, Freunden, Schulkameraden und wo sie alles in Frage stellt in der Welt. Das sind so universelle Figuren, dass sie eine große Attraktivität haben für, auch glaube ich, für ausländische Künstler. Und das hat es ausgemacht, diese unglaubliche Mischung aus Politik, Historie, lebensnahe Klugheit, hat es ausgemacht, dass die Menschen sich da angezogen fühlten und Künstler auch aus anderen Ländern kamen, um sich mit solche großartigen Künstler wie Kino zu treffen oder wie damals Österheld.
Ich wollte nur dazu sagen, dass also es gab in Argentinien bis den 70er Jahre eine große Comic-Industrie.
Ja.
Also die Leute haben wirklich viel Comic gelesen und dieser amerikanische Einfluss von den Superhelden war es nicht so stark.
Interessant. Genau. Das heißt, es gab tatsächlich eher so einen europäisch-argentinischen künstlerischen Austausch als einen US-amerikanisch-argentinischen.
Ja, eher. Würde ich sagen. Oder was sagst du, Nacha?
Ja, ich denke schon, ja. Wir waren ziemlich isoliert von der amerikanischen Industrie. Danach war es anders. Mhm. Die haben so eine globale Politik entdeckt. Diese große Firmen, diese Comics, Marvel.
Und haben Argentinien als Markt quasi entdeckt und dann mit den eigenen Produkten gespeist.
Mhm. Ja, nachdem eben in den 20er Jahren diese eigene Riege von Zeichner da war, gab es in den 40er bis 60er Jahren die Comics im Widerstand gegen die Diktatur. Ne? Und so sehen Sie, wie sich diese Comics ganz nah sind an der Gesellschaftskritik. Das ist gar nicht wegzudenken. Ne?
Ja.
Das ist die argentinische Schule.
Jetzt hat Janine Meerapfel ja schon mal Mafalda vorgestellt von Kino. Also eigentlich ist es so ein argentinischer Gegenentwurf zu den Peanuts, also diese ganzen Comicstrips um Charlie Brown. Dieses altkluge Mädchen, das in kurzen Episoden und mit einfachem Strich, also so die ganzen Fallstricke und Widersprüche des Alltags auf den Punkt bringt. Eine Kultfigur in Argentinien. Der Autor Kino wurde 1932 in Mendoza geboren. Er ist im Jahr 2020 gestorben. Und um jetzt auch nochmal das Universelle von Mafalda zu illustrieren, eines meiner Lieblingsstrips ist der, in dem Mafaldas Bruder Tränen überströmt vor seinen wütenden Eltern steht und sie ihm dann einfach ganz abgeklärt erklärt, dass die beiden einfach keine Erfahrung mit Kindern haben und deshalb an ihnen üben müssen. Also dieses kindliche, stringente, was ich als Mutter auch erlebe, also dieses quasi, das ist das Universelle, was der irgendwie, ja, was der einfach wirklich in kurzen Episoden auf den Punkt bringt. Für welches Argentinien steht Mafalda eigentlich? Also jetzt im Unterschied zum Beispiel auch zu Eternauta oder Corto Maltese.
Ich würde sagen, Mafalda ist total universell. Sie steht nicht nur für Argentinien. sondern ist total universell. Was sagst du, Nacha?
Ja, und entspricht auch einer Generation.
Mhm. Aha, welcher?
Ja, diese Generation, die wirklich halt, heute ist ein bisschen anders, aber wirklich die politisch sich auch inhaltlich engagiert hat. Also sehr politisch und auch in vielen Themenbereiche. So. Mafalda war eine kleine Philosophin, eine kleine Denkerin. Also wenn ich als Kind Mafalda gelesen habe, habe ich zum Beispiel diese Bilder von ihrer Mutter als Sklavin zu Hause. Und dann habe ich meine Mutter geguckt und ich fand die auch das Gleiche. Ne? Meine Mutter war eine Hausfrau und es gab sehr strenge Regeln zu Hause und so. Und die war wie eine Sklavin und ich dachte, nein, das will ich nicht. Schon als Kind zum Beispiel. Also in so einem Thema Feminismus, auch wie Kolonialismus, auch wie diese Welt entsteht. Oder so damals in den 60er, so wie die Welt geteilt war, so diese kriegerische Weltpolitik, es war auch dabei.
Also sie benennt eigentlich die ganzen Ungerechtigkeiten, sowohl die innerfamiliären Mutter- und Vaterrollen, als auch das, was gerade in den Nachrichten passiert. Und das macht sie sehr pointiert. Und zugleich ist sie aber auch zeigt sie so ein bürgerliches Argentinien jetzt, im Gegensatz zum Eternauta, wo ja alles auseinanderfliegt, wo die Familien zerrissen werden. Und das gibt es dann eben auch, Mafalda in ihrer geordneten Familie.
Ja geordneten Familie, aber auch, es gibt auch ihre Freunde, die aus dem Arbeitermilieu kommen. Also man sieht schon alle Schichten in Mafalda, nicht nur die bürgerliche Familie. Und das ist Mittelklass, es ist richtig sozusagen der Durchschnitt in jener Zeit. Ne? Für Mafalda aber das Interessante ist dieses Aufmüpfige und das Interessante ist, dass sie alles in Frage stellt, einfach alles.
Genau.
So wie ein kluges Kind es tut. Und sie fragt auch, warum ist Argentinien unten und nicht oben in der Karte der Welt? Ja, sehr einfache Frage. Also, sie ist eine neunmal kluge, eine wunderbare. Und wir wollten alle Mafalda sein.
Ja.
Kann ich verstehen. Ihr hört Couragiert unterwegs über die vielfältige Welt der argentinischen Comics. Gleich beschäftigen wir uns mit aktuellen argentinischen Comics. Und jetzt gibt's erstmal Musik. Wie könnte es anders sein? Tango, Che Tango Che vom Album Astor Piazzolla El Tango. Und es singt Milva.
Che Tango Che, ressaisi, abusé, désabusé. Che Tango Che, Che Tango Che, qui m'a dragué, qui m'a drogué, qui m'a croqué. Che Tango Che, Che Tango Che, limé, miné, élimé, éliminé. Che Tango Che, Che Tango Che, qui m'a violé, qui m'a vicié, qui m'a furé. Che Tango Che, fauché, fiché, esselé, déboussolé. Che Tango Che, qui m'est volé, qui m'a volé et qui m'a floué. Che Tango Che, tu m'as fait valtingue, tu m'as fait déglingue, tu m'avais déshabillé, tu m'avais dévergondé, tu m'as fait me pâme, tu m'as fait me paume, tu m'avais tanné, tu m'avais maté, tu m'as baratiné et tu m'as laissé rétamer.
Couragiert unterwegs, heute Richtung Argentinien. Wir fragen nach den argentinischen Comics und was sie für uns hier in Deutschland bedeuten. Aus Berlin zugeschaltet ist die Filmemacherin und Präsidentin der Akademie der Künste Janine Meerapfel. Und aus Argentinien zugeschaltet ist die Comiczeichnerin Nacha Vollenweider. Janine Meerapfel, Sie sind 1964 nach Deutschland gekommen, um bei den Filmemachern Alexander Kluge und Edgar Reitz zu studieren. In Sachen Autorenfilme hatte Deutschland damals einiges zu bieten. Wie sah das in Sachen Comic aus?
Unbekannt. Völlig unbekanntes Terrain. Also natürlich war ich so beschäftigt damit, Deutsch zu lernen und überhaupt zu verstehen, wie man ein Nagra bedient, das war damals das übliche Tongerät, oder wie man eine Kamera bedient, dass ich meine Comics erstmal verlassen habe. Ich war sehr stark damit beschäftigt, diese deutsche Gesellschaft irgendwie zu kapieren. Und deshalb war mein Interesse dann woanders. Ich habe auch keine Comics hier gesehen. Ich sah nur sehr ernsthafte junge Menschen, die die Welt befragt haben, so wie in Argentinien auch, aber ohne Comics.
Ohne Humor?
Nein, das würde ich nicht sagen. Humor gab's. Aber es war schon sehr anders. Etwas, was Rep auch gefragt hat, warum gibt es keine Comics im Land von George Gross? Gross hat ja damals die fantastischste eigentlich Comics entworfen. Und wieso gab es gar nichts? Wieso ist nach dem Krieg nichts davon geblieben oder nichts wieder aufgetaucht? Und das ist eine Frage, die man schon stellen kann, aber die ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder. Frankreich ist es anders. Ne? In Frankreich hat es immer Comics gegeben, bis heute.
Und haben Sie einen Ansatz für eine Antwort, warum es in Deutschland nach dem Krieg keine Comics gab?
Nein, ich habe keine Antwort, weil ich will ja nicht sehr verallgemeinern. Ich glaube, es gab einfach andere Formen der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Und sie waren in der Literatur oder sozusagen in den höheren Künsten zu sehen.
Nadja Vollenweider, wie hat die Comic-Kultur auf dich gewirkt, als du 2013 nach Deutschland gekommen bist?
Es war wirklich unglaublich, weil Deutschland hat im Vergleich zu Frankreich oder Italien oder den USA keine Comics-Tradition, sozusagen.
Ja.
Außer Max und Moritz vielleicht und andere. Aber so Comics wie eine Industrie gab es nie, auch nach dem Krieg. Ich glaube, es war Deutschland sehr, also die westliche Seite, sehr auf diese amerikanischen Superhelden so orientiert. Mhm. Aber ab der 90er Jahre kommen in die Szene, in Comic-Szene, eine sehr revolutionäre so Gruppe von Menschen, die aus der Kunst kommen. Und da kommt auch Anke Feuchtenberger, Grafikerin und Künstlerin. Und sie hat sich einfach von der Comicsprache interessiert. Und zusammen mit Attac und anderen haben sich mit Comics engagiert als Kunst. Ne? Und das ist sehr interessant, weil es entsteht eine neue Sprache für Comics, das sehr speziell ist, weil die haben keine so industrielle Struktur oder es ist sehr, sehr besonders, sehr künstlerisch, muss ich sagen.
Mhm. Auch frei, also es gibt nicht so viele Konventionen dann quasi.
Genau, und das fand ich super, weil ich habe Kunst studiert in Córdoba und als Kind habe ich Comic gemacht. Und Birgit Weihe kam nach Córdoba, eingeladen von dem Goethe-Institut. Und sie hat einen Workshop angeboten über deutschen Comics. Und so kam ich zu diesen DAD-Stipendien, auch wie Janine. Und hier habe ich studiert in Hamburg. Und ich habe auch viel von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen gelernt.
Mhm. Was war das Wichtigste, was du da mitgenommen hast?
Wichtig war für mich, dass viele von den Leuten, die Comic machen, sind Frauen. Also in Argentinien ist es immer noch sehr von Männern geprägt. Jetzt gibt es langsam eine neue, also eine Generation von Frauen, die Comic machen. Aber in Deutschland, es war sehr besonders, das. Und alle sehr gute Zeichnerinnen. Und wie gesagt, sehr künstlerisch, sehr frei, erzählerisch auch. Und ich glaube, das war vor allem, was ich also gelernt habe.
In deinem ersten Buch Fußnoten, das war die Diplomarbeit bei Anke Feuchtenberger, hast du mit schwarzen, satten Pinselstrichen gezeichnet. Das lässt die Bilder ungeheuer stark und klar wirken. Es gibt keine Graustufen, also keine Zwischentöne. Was reizt dich da dran?
Die argentinische Tradition, muss ich sagen, ja. Also ich hatte so vor allem Hugo Pratt, er arbeitet mit Tusche und Pinsel. Und ich fand es immer so sehr interessant, wie mit der Linie, eine Linie und eine Mancha, wie sagt man?
Eine Fläche?
Eine Fläche, ja. Also viele sagen kann, obwohl es so simpel ist. Oder das fand ich gut und es ist für mich wie eine Art zu schreiben. Es geht sehr schnell Und ich wollte, ich fand ich immer die Dusche so irgendwie eine große Herausforderung. So wie man mit ganz wenig Striche vieles sagen kann.
In Fußnoten geht es um deine deutsch-argentinische Identität und wie die deine Wahrnehmung auf Deutschland beeinflusst. Was hast du dabei rausgefunden, als du den Comic gemacht hast?
Das ist eine schöne Frage. Also es war eine sehr tolle Erfahrung, weil bei Fußnoten habe ich während meines Studiums gemacht und auch während ich alles in Deutschland erlebt habe. Also ich hatte so keine Vorschrift oder so. Ich habe es gemacht, solange ich das alles erlebt habe. Und was ich erlebt habe, waren so ganz verschiedene Sachen. Also ich war damals zusammen mit meiner deutschen Partnerin. Dieser Austausch von Kulturen und auch die politischen Ereignisse Europas, wie sich in so kurzer Zeit so viel verändert hat, vor allem nach der Flüchtlingskrise. Mhm. Das war für mich hart zu sehen.
Wie mit Flüchtlingen umgegangen wurde?
Ja, also generell mit Krieg, wie man Krieg gegenübersteht, weil die fliehen vom Krieg. Im Vergleich zu meiner Erfahrung war es nicht so, ich kam mit einem Stipendium und es war sehr bequem, mich zu integrieren. So. Und auch dieser Wohlstand, ne? Das war für mich wow, alles wow.
Mhm. Jeder von uns hat eine eigene Geschichte und als junges Mädchen waren die Comics anders. Da gab es eben so romantische Comics auch, so romantische Bildergeschichten, die mich sehr beeinflusst haben und mit denen ich aus der damaligen Realität, die mir nicht gefiel, sozusagen flüchten konnte. Und das waren ganz billige Heftchen. Später, als ich hierher kam, war ich so sehr mit Film beschäftigt und mit dem Lernen der Filmgewerke, dass ich den Comic ein bisschen vergessen habe. Aber niemals meine Sprache oder mein Land. Das habe ich nie vergessen. Und das beeinflusst mich heute noch in all den Filmen, die ich mache. Auch in dem neuen Film, den ich gemacht habe, der heißt Eine Frau. Und das ist ein dokumentarischer Essay über eine Frau, meine Mutter. Und ein Essay über das Gedächtnis und über Immigration und über wie erinnert man. Und dieses ist vielleicht das Grafischste meiner Filme. Und ja, es ist ein langer Essay, in dem ich nachdenke, wie Gedächtnis funktioniert. Der wird Mitte des Jahres in die Kinos kommen in Deutschland.
Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank für den Hinweis.
Ja, muss ich doch machen.
Das unbedingt.
Ist ja, dazu sind wir ja da, ne? Also, wir müssen auch über unsere Arbeit reden, gell, Nacha?
Ja, ja. Das, was du eben gesagt hast, dass das Essay, also diese literarische Gattung im Film, aber auch im Comic,
ja,
das habe ich auch gemacht in Fußnoten irgendwie. Mhm. Und es geht auch um das Erinnern, diese transatlantische Austausch von Erinnerungen und migrantische Erfahrungen und wie ändert sich nach der Perspektive, ne, wenn man wie anders ist, wenn man in Argentinien ist oder in Deutschland ist. Ja. Ich muss sagen, es ist wie fast das Gegenteil, auch wegen der Geschichte.
Was meinst du damit?
Argentinien ist ein Agrarland vor allem.
Nein, ich dachte, es wäre das Gegenteil, wie du bist, wenn du in Argentinien bist und du bist das Gegenteil, wenn du in Deutschland bist. Ist es so?
Also, es ist anders. Ich muss sagen, es ist anders. Ich finde auch sehr interessant diese Zeitmessungen, wie man Zeit wahrnimmt. Also in Argentinien, du weißt nicht, wann der Bus kommt. Du musst vielleicht einfach viel warten.
Ich glaube, das ist eine Szene aus deinem neuen Comic, oder? Der erscheint im Mai und heißt Zurück in die Heimat.
Ja.
Das ist quasi das Ganze wieder andersrum. Du kommst zurück nach Argentinien und beschreibst, wie sich da plötzlich die Wahrnehmung verändert. Aber vielleicht erstmal, was bedeutet Heimat eigentlich für dich?
Bueno, ich muss sagen, dass nach meiner Erfahrung Heimat bedeutet, ist, wo man sich wohlfühlt. Man kann also auswandern, nicht nur vom Land zu Land, sondern auch von Stadt zu Stadt. Am besten nach einem Wunsch. Aber irgendwie, ich habe mich in Deutschland sehr wohl gefühlt, solange meine Existenz
gut ging. Solange Sie als Studentin abgesichert waren.
Studentin, auch danach zusammen mit meiner Ex-Partnerin. Danach irgendwann hat alles explodiert und da war es schwierig für mich, einfach zu bleiben. Mhm. Und das erzähle ich auch teilweise in meiner neuen Grafiknovel.
Janine Merfel, Sie haben mal gesagt, dass es für Sie keine Heimat mehr gibt. Heimat sei eigentlich nur die Kindheit. Was meinen Sie damit?
Nur das, was ich meine. Es hat eine Figur in einem Film von mir gesagt, Die Verliebten. Die Figur ist gespielt von Barbara Sukowa und gefragt eben, was Heimat ist. Sagt sie, Heimat gibt es nicht, sondern Heimat ist die Kindheit und dahin kann man nicht zurück. Die Beschreibung, die Nadja gegeben hat, ist schön auch, dass Heimat der Ort ist, wo man sich wohlfühlt und wo man sich bei sich fühlt. Das kann natürlich eine Beschreibung eines psychologischen Zustandes sein, aber es gibt sehr viele unterschiedliche politische oder gesellschaftspolitische Beschreibungen, was Heimat sein kann. Ich bin sehr vorsichtig damit, weil ich glaube, dass wir gut tun darin zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Zugänge von Menschen gibt zu ihrem eigenen Land und zum Ausland und dass man sich einerseits überall zu Hause fühlen kann. Ich sage extra zu Hause, nicht Heimat. Man kann sich zu Hause fühlen und man kann was für die Gesellschaft leisten und für sich selbst, aber das bedeutet nicht, dass man mit diesem extrem schwierigen und leider von den Nazis missbrauchten Begriff hantieren muss. Deshalb tue ich das sehr ungerne. Dieser Begriff ist so missbraucht worden. Damit sind Kriege geführt worden. Und deshalb lasse ich ihn lieber stehen.
Verstehe. Wie hat eigentlich Ihr Aufenthalt oder Ihr Leben in Deutschland den Blick auf Argentinien verändert?
Es verändert sich der Blick auf alles, wenn man wächst. Sieht man die Dinge immer anders und es sind unterschiedliche Zeiten auch. Jetzt, wo ich älter bin, muss ich sagen, als ich den letzten Film drehte, auch den haben wir ja auch in Argentinien gedreht, wir haben in Argentinien, in Frankreich und in Holland und in Deutschland gedreht, als ich dort drehte, merkte ich auch, wie sehr ich Argentinien vermisse, wie sehr ich die Sprache vermisse, die Schnelligkeit in der Sprache, den Humor in der Sprache, dieses Mischmasch aus Kulturen, den es in Buenos Aires zumindest gibt. Und das habe ich stark gespürt. Aber ich habe in Deutschland andere Dinge, die auch spannend sind und die mir das Gefühl haben, dass ich gerne hier lebe.
Nadja Vollenweider, ein starkes Bild in dem neuen Comic Zurück in die Heimat, finde ich, wie du ein Räuchermännel offenbar ein Mitbringsel aus Deutschland zeichnest, das neben religiösen Figuren aus Lateinamerika steht. Warum hast du dieses Bild gewählt?
Von den Räuchermann?
Ja.
Ich finde diese Figuren sehr lustig. Also die Weihnachten generell, es ist eine Sache, die wir nicht erleben, weil es warm ist, also wirklich warm. Es sollte eigentlich im Juli gefeiert werden, weil das ist dort fängt das neue Jahr hier im Süden. Aber im Dezember in Deutschland ist es wirklich kalt und da hatte ich wirklich ein Weihnachtsgefühl. Davor hatte ich nie. Ja, so diese, wie man in den Filmen dargestellt ist, so das ist kalt und viele Kerzen und die Leute treffen sich so ganz gemütlich und in Wärme drinnen, so diese Dunkelheit. Und der Räuchermann ist für mich ein Symbol für diese Zeit. Und ich finde es lustig, dass einfach Rauch also mit
rauskommt.
Sie.
Für mich war das auch so ein Bild, was die unglaubliche Diversität ausdrückt, die es in Argentinien gibt, weil es waren religiöse Figuren aus ganz unterschiedlichen Kontexten.
Diese religiöse Haltung irgendwie, da habe ich von meiner Großmutter ererbt, nicht in der religiösen Sinne, sondern in der symbolischen Sinne, sowie in der katholischen Religion. Diese Figuren so wichtig sind für und entsprechen halt so ein Wunsch oder ein Gebet. Und meine Großmutter sehr katholisch. Und irgendwie hat viele Gegenstände zu Hause, die so wie religiöse Figuren sind.
Du beschreibst in dem Comic Zurück in die Heimat auch immer wieder die Risse, die durch die argentinische Gesellschaft gehen, die zwischen Arm und Reich, die auch gerade durch so eine ungeheure Inflation befördert werden, Risse, die zwischen Peronisten und Konservativen verlaufen, Risse, die die argentinische Diktatur in den 70er Jahren und 83 hinterlassen hat und nicht zuletzt auch die zwischen queeren Menschen und der Mehrheitsgesellschaft. Wie werden diese Comics eigentlich in Argentinien aufgenommen?
Fußnoten war es so interessant auch, weil obwohl es in Deutschland geschrieben ist, man konnte viel mit der Geschichte sich auseinandersetzen, argentinische Geschichte. Ne? Und ich glaube, bei Zurück in die Heimat wird es auch passieren. Da spreche ich also mit meiner Oma, die ist sehr peronistisch, und da versuche ich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie kann ich Peronismus zu den Deutschen erklären? Das ist nicht eine einfache Aufgabe, aber mal gucken.
Ja, es ist, also das Schwierige daran ist, dass es ja quasi auch nicht so sehr demokratisch war, aber viele versorgt waren und deshalb bis heute Anhänger sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also die Perspektive ändert sich vielleicht nach Erfahrung. Also deswegen ist Perón eine Meilenstein in der Geschichte. Also er hat in seinem Studium, er war ein Militär und er hat viel von der deutschen Kriegsakademie so gelernt. Die argentinische Kriegsakademie ist von Deutschen irgendwie erfunden worden, also Kolmar von der Goltz. Und das hat seine Ideen so geprägt, zum Beispiel. Und danach, es ist wie schwierig, weil es ist, wie gesagt, es ist schwierig zu erzählen, weil je nach Perspektive ändert sich die Haltung. No? Es hat viele Elemente, die man so mit der deutschen Geschichte vergleichen kann, aber andere nicht. Weil zum Beispiel, er war sehr nationalistisch, seine Regierung, die erste, und hat viele für die Weltmächte, hat viele Kopfschmerzen gebracht. Ja, vor allem zu eng gegenüber England oder Amerika und viele Sozialgerechtigkeit auch eingeführt, zum Beispiel die Rente, Mindestlohn, so alle Sachen, das in Argentinien davor nicht gab. Deswegen war es sehr populär auch.
Wir wollen Evita nicht vergessen. Ich meine, ich finde dich schon.
Evita nicht vergessen.
Ich finde dich schon sehr mutig, Nadja, dass du versuchst, Peronismus darzustellen. Würde ich mich nicht trauen. Auf jeden Fall, ja, wir dürfen Evita nicht vergessen, die auch das Wahlrecht für Frauen etabliert hat, den es noch nicht gab. Und gerade Evita, ich habe hier vor mir ein wunderschönes Buch, Comicbuch von Repp, der mit mir ja diese Ausstellung gemacht hatte damals hier in der Akademie. Und er hat ein Buch gemacht, kennst du das, Nadja? Evita, nacida para molestar, geboren um zu stören, heißt das. Es ist ein wunderbares Buch und das sollte auch hier erscheinen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch über Evita und verschiedene Momente ihres Lebens.
Repp ist ja auch einer der zeitgenössischen Künstler, die Sie auf die Akademie der Künste projiziert haben. Was macht ihn so besonders?
Repp hat, der hat ganz poetische Figuren, der Niño Azul, der blaue Junge und so ein trauriger Lukas zum Beispiel. Und der hat so ein idealistischer Humanismus, kann ich sagen. Und er hat auch eine Art, die so aktuelle Themen mit ironischer Distanz darzustellen. Er hat so eine Mischung aus Naivität und hoher Intelligenz, die genau in diesen Comics reinpasst. Also er ist in die Fußstapfen der großen Zeichner von Argentinien reingegangen, hat aber eine eigene Welt wirklich entwickelt. Und sein Humor und seine Mitleidenschaft mit Menschen ist herrlich. Also man kann seine Zeichnungen jeden Tag in einer Zeitung in Argentinien sehen, Página 12, er macht jeden Tag Zeichnungen für die und in der besten Tradition von, auch wie die französischen Künstler, Charlie Hebdo oder ähnliches, denen mit seinen Zeichnungen kommentiert er Politisches, aber auch allzu Menschliches.
Nascha Vollenweider, die Quintessenz in deinem neuen Comic Zurück in die Heimat ist, Argentinien ist in desolatem Zustand und dann folgt der lakonische Satz, was alles noch schiefgehen kann, weiß ich nicht, höchstens eine weltweite Pandemie, die das System zum Zusammenbruch bringt.
Ja.
Als du das geschrieben hast, gab es die Pandemie schon. Warum also dieser letzte Satz?
Nein, das war vor der Pandemie.
Nein.
Ja, die Pandemie kam danach, deswegen ist es ein bisschen ironisch. Das war 2019. Und dann kam die Pandemie.
Und wie erlebst du die in Argentinien?
Zwischen die Städte gab es keine Busse. So bis November, also von März bis November, waren jede Stadt und jede Bundesland oder Provinz isoliert. Man konnte sich nicht durch das Land bewegen. Und dann das Gefühl von Knast,
gefangen
da habe ich wirklich erlebt. Gefangen sein. Weil man konnte sich wirklich nicht bewegen.
Trotzdem erkämpfst du dir künstlerische Freiheiten. Also du bist zum Beispiel auch Mitglied vom Carbonillas-Projekt. Das ist eine Street-Art-Gruppe, die Wandbilder auf leere Plakatwände zeichnet und dafür auch mit einem Preis für Wandmalerei ausgezeichnet wurde. Was ist da drauf? Was macht ihr da?
Wir haben uns alle in der Kunstakademie in Córdoba kennengelernt, also Kunstfakultät. Und als ich zurückkam, 2018, haben wir wieder angefangen mit der Gruppe und da gehen wir einfach zu malen. Und da generell machen wir so, ohne zu viel zu denken und entstehen so wie viele Gedanken. Und
ist es eigentlich populär, solche Wandmalereien in Argentinien?
Ja.
Ja, also generell die Wände hier werden hier als Mauer zum Sprechen genutzt. Es gibt Graffitis, aber auch sehr spontan die Leute die Wände malen, so schreiben.
Es ist voll. In den Straßen von Buenos Aires sehen Sie den Eternauta an jeder Ecke zum Beispiel. Und einige Anhänger des verstorbenen Präsidenten Kirchner haben die Wände mit der Comicfigur bepinselt und dann das Konterfei von Nestor Kirchner reingetan, ne? Also, ich glaube, dass es ein Symbol geworden ist, eines Helden, und der zusammen mit seinen Freunden gegen den Tod kämpft. Und das ist etwas, was man überall sieht. Abgesehen davon gibt es wunderschöne Bilder von Evita auf den Wänden. Teile von diesen Sachen habe ich aufgenommen, auch in meinem neuen Film, weil die Wände erzählen auch von dem Wunsch nach Freiheit und von dem Wunsch nach Demokratie.
Janine Meerapfel, am Beginn Ihrer Präsidentschaft der ADK haben Sie gesagt, es sei wichtig, dass die Künste immer wieder die Vergangenheit befragen, weil es ohne diese Fragen keine Zukunft gibt. Sie haben sich selbst in Ihren Filmen immer wieder mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, mit den Folgen der Diktatur in Argentinien und in Deutschland. Zum Beispiel 1981, schon ein bisschen her, in dem Dokumentarfilm Im Land meiner Eltern. Was kann man für die Zukunft lernen, wenn man diesen oder Ihre Filme anschaut?
Das kann man nicht in einem Wort fassen. Also ich denke, was wir als Menschen heute lernen können, ist, dass wir die Vergangenheit anschauen und daraus auch die Lehre ziehen, indem wir uns erinnern, indem wir nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Indem wir uns erinnern, können wir versuchen, etwas menschlicher miteinander umzugehen. Also die ganzen Fragen, wie wir miteinander umgehen, aber auch wie wir mit der Natur umgehen, in welche Welt wir leben wollen. Diese ganzen Fragen muss man sich stellen. Aber wenn wir nach hinten gucken, wenn wir in die Vergangenheit schauen und gucken, was ist denn passiert? Was hat uns geprägt? Wieso sind wir so geworden, wie wir sind? Warum haben wir unsere Erde so geschändet? Woher kommt das alles? Wir müssen in die Geschichte gucken. Die Geschichte lehrt uns, was geschehen ist, sodass man die Fehler nicht wiederholt.
Nascha Vollenweider, auch du beschreibst, wie Hinterlassenschaften deiner Familie zum Anlass für Recherche wurde, zum Beispiel die Bibliothek deines Großvaters. Welchen Stellenwert hatte die in deiner Familie?
Das ist mein Urgroßvater. Das war eine große Überraschung halt, weil ich wusste, dass er war Deutsche. Er ist aber in Venezuela geboren und er ist nach Rio Cuarto umgezogen, um in eine Mühle zu arbeiten. Und es gab viele deutsche Bücher in unserer Bibliothek, die konnte ich natürlich nicht lesen. Und dann habe ich meine Mutter gebeten, diese Bücher zu behalten, Und als ich zurückkam, habe ich die geguckt und geschaut, was da noch alles gab. Und es war eine große Überraschung, weil es gab nur so Kriegsbücher von dem Ersten Weltkrieg, Bücher von europäischen Entdeckern. Es gibt eine besonders von irgendeinem Hintermann. Er ist ein Schweizer Militär in einer Reise durch den Urwald in Brasilien und aus der Sicht von die Kolonialdenkens.
So von damals. Es werden da ungeheuer rassistische Titel aufgerufen.
Aber ich finde das interessant, weil es gibt eine Annäherung zu der Meinung von damals und wie denn die Wissenschaft auch diese Kolonialgeschichte legitimiert hat. Weil man muss denken halt, dass diese, zum Beispiel die Entdeckung Afrikas ist neu, ziemlich neu in der Geschichte. Und was sich da passiert, wie Janine sagt, was machen wir als Menschen, was wollen wir in der Zukunft, was haben wir gemacht? Mhm. Wird das heute noch gemacht? Zum Beispiel mit der die Großkonzerne gegenüber die Natur und die globale Südens.
Du dringst tatsächlich sehr tief in die deutsch-argentinische Geschichte ein, zeigst, wie vernetzt die deutschsprachigen Europäer schon im 19. Jahrhundert waren, Geschäftszweige unter sich aufteilten, untereinander heirateten. Du zeigst im Comic, dass nicht nur Juden vor den Nazis nach Argentinien geflohen sind. Nach dem Krieg kamen auch viele Nazis nach Argentinien. Wie prägen diese Verflechtungen bis heute die argentinische Gesellschaft?
Es ist schwierig zu sagen. Aber es gibt so nach Macri zum Beispiel, es gibt eine Rechtrutsch, die irgendwie von den Schatten entstanden ist. Es gibt so recht radikale Gruppen, die früher nicht so präsent waren. Und das macht mir ein bisschen Angst. Aber so generell, es wird heute nicht so viel diskutiert. Aber sowieso ist es schon wichtig zu sagen, vor allem, dass die Demokratie muss man verteidigen.
Janine Meerapfel, Sie kommen ja aus einer Familie, die vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Sie haben in Argentinien vermutlich Nazis erlebt, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien gekommen sind. Wie haben Sie das erlebt, diese Gesellschaft, die von so unterschiedlichen deutschen Einwanderern geprägt war?
Ja, ich war davor ziemlich stark geschützt, in dem Sinne, dass ich zuerst als Kind und als junges Mädchen in eine französische Schule gegangen bin. Das heißt, da gab es keine Deutschstämmigen. Und Deutsch haben wir sowieso nicht zu Hause gesprochen. Nicht im Haus meiner Mutter und nicht im Haus meines Vaters. Das waren zwei unterschiedliche Häuser. Und da, ich habe Französisch gesprochen und Spanisch. Und dann habe ich Englisch gelernt und Deutsch habe ich erst in Deutschland gelernt. Das heißt, das Deutschsein war überhaupt kein Thema in meiner Jugend, außer dass eine sehr gute Freundin von mir von Deutschen stammte, das wusste ich, aber alles andere habe ich mir dann angelesen und habe ich studiert, was da passiert ist und wie die Entstehung einer deutsch-nationalen Gruppe in Argentinien gewesen ist, wie die Nazis auch nach Argentinien gekommen sind. Und in der Tat, im Süden des Landes, in Patagonien, gibt es Orte, in denen viele deutsche Nazis gelebt haben. Ihre Häuser haben sich leider sehr geähnelt zu den Häusern der deutschen Juden, merkwürdigerweise. Oder nicht merkwürdigerweise, vielmehr, weil sie die gleiche Kultur ja brachten, nämlich die deutsche Kultur. Und darüber erzähle ich in meinem Film Der deutsche Freund, darüber erzähle ich in einigen meiner Filme. Aber es war für mich keine Bedrohung. Es war vielmehr eine Auseinandersetzung mit diesen sehr unterschiedlichen Welten, die man in Argentinien, in Buenos Aires erleben kann. Diese verschiedenen Kommunitäten, die man da erleben kann.
Ja. In Argentinien sind Comics eine anerkannte, wichtige Kunstgattung. Das haben wir jetzt eine Stunde lang gehört. In Deutschland werden sie immer wichtiger. Janine Meerapfel, würde es Ihnen gefallen, wenn auch Comic-Künstler in die Akademie der Künste aufgenommen werden?
Ja, klar. Natürlich würde mir das gefallen. Aber wissen Sie was? Was ich gerne zum Schluss sagen wollte, ist eine Geschichte erzählen, die Rep zur Eröffnung der Installation in Berlin gemacht hatte.
Gerne.
Das ist eine kleine Geschichte und das sind Bücher zu sehen. Das sagt ein Buch, mein Thema ist die Freiheit. Dann ruft ein anderes, ich spreche von der Freiheit. Ich auch, stimmen andere Bücher bei. Bis eines fragt, wieso sind wir dann so eingeengt? Das ist eine kleine Reihe von Bildern von Rep, ein Comic aus Argentinien. Weil über Comic reden ist nicht so einfach. Comic zeichnen ist das Richtige. Das denke ich für Nacha auch.
Vielen Dank an meine Gäste. Janine Meerapfel, Filmemacherin und Präsidentin der Akademie der Künste, und die Comic-Künstlerin Nacha Vollenweider, die uns aus Argentinien zugeschaltet war. Vielen Dank.
Also, alles Gute. Bis bald.
Bis Hasta bald. Luego.
Ciao, Nacha. Ciao.
Ciao, un abrazo grande.
A vos también. Ciao, querida.
Die Redaktion der Sendung hatte Michaela Gericke, für den guten Ton hat Barbara Hingst gesorgt. Ich bin Andrea Heinze, sage Tschüss und bleibt mutig. Thank you.